Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Genau, da sind wir wieder. Der Podcast der Ministerin aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, wie immer mit Stefanie Drese.
Und mit Jan Farklas.
Richtig, heute mit einem Schwerpunktthema zur Sucht, zum Thema Sucht. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar Birgit Gremke. Sie ist die Geschäftsführerin von Lacoste. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, sage ich auch. Ja. Und Dankeschön.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lacoste, ganz kurz zur Begrifflichkeit, wer es noch nicht weiß, hat nichts mit der französischen Bekleidungsmarke zu tun. Ich weiß, der Gag ist alt, aber der passt einfach.
Genau.
Sondern Lacoste steht ja für Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen in Mecklenburg-Vorpommern. So viel Zeit muss sein. Und vielleicht ganz kurz, erzählen Sie doch mal kurz und knapp, was sind die Schwerpunkte Ihre Arbeit bei Lacoste?
Ja, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Wir sind landesweit tätig im Bereich der Suchthilfe und Suchtprävention, sind so ein bisschen Verbindungsglied zwischen Land, Kommunen, den Praktikern und haben so einen Blick drauf, dass wir möglichst eine gute Suchtprävention und Suchthilfe in unserem Land auch haben.
Aber es wird gleich noch ausführlicher. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht, wollen über Suchtthemen sprechen, wie schon gesagt, wollen uns in einen Rausch reden, wenn man so will, und schauen noch mal kurz auf die vergangene Woche zurück. Da war der Bundessuchtbeauftragte Burkhard Blinert war hier im Haus, im Ministerium. Da ging es vor allem um das begleitete Trinken ab 14, da lag der Fokus drauf.
Ja.
Und auch um den Konsum von Cannabis in dem Zusammenhang vor dem Hintergrund des Jugendschutzes. Frage an die Ministerin, wie lautet dein Fazit vom Besuch des Bundessuchtbeauftragten?
Ja, ich bin sehr froh, dass Burkhard Blinert sich sogar 2 Tage Zeit genommen hat, sich in Mecklenburg-Vorpommern umzugucken. Er ist also auch mit Lacoste ins Gespräch gekommen, mit Frau Gremke, hat aber eben auch vor Ort zum Thema Suchtberatung am Donnerstag schon Termine gehabt. Freitag war ich mit ihm zusammen bei KipsFam. Vielleicht können wir darauf nachher auch nochmal ein wenig eingehen. Und ich bin wirklich froh, dass ich in ihm einen guten Gesprächspartner und einen Mitstreiter gefunden habe. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern beim Thema Sucht vor allem mit einer Droge, zwar einer legalen, aber immerhin einer Droge, nämlich mit dem Alkohol, ein großes Problem. Gerade bei Jugendlichen haben wir einen Anstieg in den letzten Jahren beim sogenannten Komasaufen zu verzeichnen. Und da uns auszutauschen, wie man auf der einen Seite die Gesellschaft darüber aufklärt und wachrüttelt zum Thema Jugendschutz, aber auch was man politisch, was man gesetzlich machen kann, sind wir in einen guten Austausch eingetreten und werden auch weiter zusammenarbeiten. Deswegen bin ich sehr froh, dass er im Land bei uns zu Besuch war.
Frau Gremke, wie haben Sie das erlebt, den Besuch?
Ja, eigentlich so ähnlich wie Frau Drese auch. Er war sehr offen, hat sich sehr interessiert gezeigt und hat sich ja hier auch Projekte angeguckt, wo wir auch mal sagen können für MV, da sind wir mal voraus und nicht 100 Jahre später, also ne, indem er sich also die Reha-Klinik angeguckt hat für Drogenpatienten, ne, also wo man auch sein Haustier mitnehmen kann. Das ist schon sehr einmalig. In Deutschland haben wir eine tolle Klinik auch. Und auf der anderen Seite das Projekt KipsFam. Da sind alle Länder, glaube ich, neidisch, dass wir das so gut hier im Land strukturieren und dass also wir auch keinen Unterschied machen zwischen Kindern psychisch kranke Eltern und Kindern in suchtbelasteten Eltern, dass das zusammengesehen wird und auch gut zusammengearbeitet wird. Und ich hoffe, da hat er auch mal mitgenommen, dass MV, auch wenn wir sonst immer weit weg sind, in den Dingen doch auch einen Schritt voraus sind an den Bundesländern.
Was er tatsächlich mitgenommen hat, das hören wir jetzt. Wir haben ihn mal kurz im O-Ton und das kommt in diesem Moment.
Ja, mein Besuch in Mecklenburg-Vorpommern hat mir ein besonders schönes Land nochmal gezeigt auch. Und Schwerin ist wirklich eine liebenswerte Landeshauptstadt mit ganz viel Charme. Und wir haben bei unserem Austausch uns über viele Punkte verständigen können. Ich habe gesehen, dass die Suchtberatungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern sehr beeindruckend ist, trotz der vielen Herausforderungen Mecklenburg-Vorpommern als Flächenland, Mecklenburg-Vorpommern eben mit diesem besonderen Problem des sehr hohen Alkoholkonsums. Das ist wirklich ein sehr tolles Angebot, quasi eine Blaupause tatsächlich, wie man in Deutschland Pflege und Abhängigkeit auch sehen und behandeln kann. In dieser Situation, wo wir die Probleme nicht wegreden, sondern die Probleme benennen und Lösungsvorschläge machen, brauchen wir die Initiative nicht nur im Bund, sondern eben auch in Ländern. Und dafür kann ich mich nur ganz herzlich bei der Ministerin bedanken.
Steffi, du hast ein gesamtgesellschaftliches Umdenken gefordert in dem Zusammenhang bei dem Termin. Seit Jahren tust du das eigentlich. Die Gesellschaft geht zu sorglos mit dem Thema Sucht und Suchtgefahren um und den Erkrankungen dazu. Ich habe mal die Zahlen mitgebracht, also den Suchtbericht der LACOST. Frau Gremke, Sie können die Zahlen einordnen. Das sind ja eigentlich eher Zahlen, die man sich überhaupt gar nicht schön trinken kann, oder?
Ja, ne, also wenn wir uns angucken, gerade beim Rauschtrinken, dass im Gegensatz zum Bundestrend gerade Mecklenburg-Vorpommern das wieder zugenommen hat unter Jugendlichen und besonders bei Mädchen, finden wir das schon besorgniserregend. Und wir sehen es ja auch in der Suchthilfestatistik aus den Suchtberatungsstellen, ist Alkohol ganz klar die Nummer eins von fast 10.000 Klienten, die da kommen, sind an die 6.000 Alkohol. Und da sehen wir das ganz klar, unser Schwerpunkt, wo wir hingucken müssen. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir durch die ganzen Diskussionen über die Cannabis-Legalisierung und andere schlimme Dinge, die mit Drogen passieren, die müssen wir im Blick haben. Aber wir als MV müssen eben aufpassen, dass wir den Alkohol dabei nicht aus den Augen verlieren oder vernachlässigen, die Alkoholprävention auch.
Bringt uns zum Thema begleitetes Trinken. Steffi, magst du einmal kurz definieren, was dahinter steckt?
Ja, das ist, glaube ich, eine Einmaligkeit in der Gesetzgebung der europäischen Länder, dass bei uns der Jugendschutz es zulässt, dass ich mit meinem 14-jährigen Kind in einer Gaststätte Bier oder Wein für das Kind bestellen kann. Nun wollen wir nicht die Moralapostel sein, die den Genuss von Alkohol verbieten, aber es passt eben nicht in den Jugendschutz. Bei allen anderen Themen sind wir sehr streng zurecht. Wenn es beispielsweise um die Teillegalisierung von Cannabis geht, dann liegt unser Fokus darauf, die Kinder und Jugendlichen zu schützen. Und ab 18 ist der Konsum erst erlaubt. Und beim Alkohol sind wir eben im Vergleich mit unseren Nachbarländern in Europa da sehr nachlässig, was den Kinder- und Jugendschutz angeht. Und das einzige Land, das einen solches begleitetes Trinken durch die Erwachsenen in der Gesellschaft toleriert. Mhm. Menschen haben sich schon immer berauscht, Menschen werden sich auch immer berauschen, dagegen ist an sich ja gar nichts einzuwenden. Aber ab 18 kann ich mit meinem Körper genau genommen machen, was ich will. Und vorher spielt eben das Thema Kinder- und Jugendschutz eine große Rolle. Mir wird oft entgegengehalten, naja, ob ich jetzt bei der Jugendweihe das Glas Sekt oder den Eierlikör verbieten will. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um eine Einstellung innerhalb der Gesellschaft zu sagen, dass Alkohol dazugehört und dass ich eben in der Öffentlichkeit als Eltern auch die Kinder in einer Gaststätte an dieses Suchtmittel unkritisch ranführen kann. Es wird viele Elternhäuser geben, die das nicht unkritisch machen, sondern sehr sorgfältig damit umgehen. Aber wenn wir auf die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern gucken, was Alkohol letztlich in unserer Gesellschaft anrichtet, an Suchtproblematik, an Gesundheitsfolgen, dann müssen wir am Anfang schon unseren Umgang mit Alkohol überdenken. Und da passt für mich ein begleitetes Trinken mit 14 einfach nicht rein.
Mhm. Du hast in dem Zusammenhang eine Initiative in Aussicht gestellt oder angekündigt, in MV zur Abschaffung des begleiteten Trinkens ab 14. Wie kann die aussehen? Was wären die Schritte dann, die nötig wären?
Ja, ich will zunächst einmal in der Gesundheitsministerkonferenz dafür werben, dass wir im Jugendschutz ein Umdenken brauchen und dieses begleitete Trinken mit 14 kann man nur auf Bundesebene abschaffen. Dafür braucht man auch im politischen Umfeld Verbündete. Ich will mich aber gar nicht so sehr auf eine Gesetzesänderung konzentrieren, sondern mir geht es eher darum, das Thema überhaupt in den Fokus, in die Öffentlichkeit zu bringen, kritisch mit dem eigenen Umgang mit Suchtmitteln umzugehen, gerade wenn Kinder und Jugendliche dabei sind. Und wir alle kennen Situationen von Familienfeiern, in denen eher ja der Alkohol dazugehört und man Probleme eher darin hat zu sagen, ich möchte nichts trinken. Und das würden wir nicht durch eine Gesetzesänderung ein solches Umdenken hinbekommen, sondern wirklich nur durch ein Aufmerksammachen, dass das eben nicht bei jedem dann dabei bleibt, als Genussmittel benutzt zu werden, sondern dass Alkohol auch sehr wohl zu Sucht und schwerwiegenden sozialen und gesundheitlichen Folgen führen kann.
Hm. Es muss sich also dringend etwas ändern. Das sieht auch der Beauftragte der Bundesregierung, so Burkhard Blinert, hat das auch ähnlich formuliert. Und das hören wir jetzt in diesem O-Ton.
Wir müssen an verschiedensten Punkten anfangen. Das fängt erstens natürlich schon bei denjenigen an, die wir besonders schützen müssen. Das sind Kinder und Jugendliche. Wir sehen ja auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wie viel konsumiert wird, eben schon bei sehr jungen Menschen. Deshalb ist es wichtig, dort mit Prävention, mit Beratung, Aufklärung, mit Kindern stark machen, die ersten Akzente zu setzen, dass Kinder und Jugendliche eben viel, viel weniger zum Alkohol greifen und wissen, was sie dort eben auch tun. Das sollten wir an dieser Stelle als erstes auch sagen, Alkohol schädigt. Es ist besonders für junge Menschen sehr schädlich. Deshalb ist meine Devise, eigentlich gehört Alkohol nicht in Hände von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Wir sollten deshalb in Deutschland unbedingt das begleitende Trinken ab 14 abschaffen. Das ist zurzeit noch erlaubt, aber das kann nicht sein. Begleitendes Trinken ist kein Bildungsangebot, sondern da muss es andere Maßnahmen geben, damit Kinder und Jugendlichen besonders geschützt werden. In Deutschland trinken rund 8 Millionen Menschen sehr riskant Alkohol und wir gehen davon aus, dass 1,6 bis 1,8 Millionen Menschen abhängig sind. Das ist einfach eine sehr, sehr hohe Zahl. Am Alkoholkonsum sterben auch in Deutschland pro Jahr 60.000 Menschen. Das sind alle 9 Minuten ein Mensch. Das ist einfach zu viel. Deshalb müssen wir unbedingt an dem Thema Alkohol und Konsum in Deutschland was machen. Wir haben dort ein riesengroßes Problem, was alle Bevölkerungsschichten trifft. Leider Gottes eben auch junge Menschen.
Ja, Alkohol gehört bei uns ja nahezu selbstverständlich zum Alltag. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Absoluter gesellschaftlicher Konsens. Man merkt es im sozialen Umfeld. Es ist Standard, Familienfeiern, Sportvereinen, Grillabende beim Nachbarn und so weiter und so weiter. Das tägliche Feierabendbier ist für viele wie Zähneputzen, sage ich jetzt mal. Also es ist einfach mit eingebaut in den Tagesablauf, in die Routine. Vielleicht bald der Feierabend-Joint, wer weiß. Kann man sowas, Frau Grämke, kriegt man das überhaupt aus den Köpfen? Das ist doch so dermaßen etabliert.
Ja, Alkohol ist bei uns schon so sehr etabliert und da müssen wir einfach gucken, wir haben ja Präventionsmaßnahmen auch zum Thema Alkohol, auch interaktive Suchtprävention, aber wir müssen uns halt auch immer hinterfragen, ist das jetzt noch zeitgemäß? Also wir haben neue Generationen an jungen Menschen, die da hochkommt, müssen wir nicht auch unsere Angebote umstricken oder andere Kanäle gehen? Also müssen wir über Social Media mehr machen, da sind wir auch am Überlegen. Aber es ist schwierig, weil in Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich so, ja, wie so eine Urgeschichte, dass immer hier schon viel getrunken wurde. Wir haben halt eine sehr dörfliche Gegend, wo es eben auch nicht viele Freizeitangebote gibt, muss man schon auch sehen. Und der Alkohol ist sehr preiswert. Deswegen finden wir diese Abschaffung des begleitenden Trinkens ist für uns erst ein Anfang, weil natürlich neben Prävention wäre es natürlich schön, wenn es gesetzlich so wäre, Rauchen ab 18, Cannabis ab 18, Alkohol ab 18, aber natürlich selbst wenn Frau Drese dazu und steht, wird uns das alleine nichts nützen. Das muss ein politischer Wille da sein und es gibt eben auch eine starke Alkohollobby. Das ist letztendlich so. Aber genau, das wäre ja schon mal ein Anfang und deswegen finden wir das toll, dass Frau Drese diesen Kampf erstmal schon mal annimmt und der Bundesdrogenbeauftragte sie da auch unterstützt. Aber das Umdenken in den Köpfen ist schon schwer, ne? Also das erzählen ja auch Erwachsene, sie haben es ja jetzt ja auch schon gesagt, jemand, der mal bei einer Feier oder sagt, ich möchte nichts trinken, muss sich immer rechtfertigen.
Ja, richtig.
Und oder bei den Frauen wird gleich gesagt, bist du schwanger, ne? So, das sind so die Gründe. Und wenn wir uns das dann bei den jungen Menschen vorstellen, wenn die in der Gruppe sind, es wird getrunken und einer sagt, nee, ich möchte nicht, der ist ja noch nicht so willensstark und noch nicht in seinen Kompetenzen soweit. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. So hat sich Suchtprävention ja auch schon geändert. Früher war ja so Abschreckung, Abschreckung, darum geht es jetzt gar nicht mehr, sondern es geht ja um Lebenskompetenz stärken, Bewusstsein, ne? Auch mal Nein sagen zu können, sich zu trauen, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist ja, zeigt sich ja, wer so gestärkt ist, der kann auch besser mit Suchtmitteln umgehen. Ne? Und es ist immer so, das ist, erleben wir auch so bei Erwachsenen, ist immer so, ne, Alkohol ist aber ein Genussmittel. Es ist ja eine Genussmittelsteuer drauf, ist ein Genussmittel. Und wir sagen immer, ja, wer das als Genussmittel nutzt, ne? Also bei einer Feier sein Weinchen trinkt oder wenn er unterwegs ist, ist ja okay, aber wer jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkt oder mehrere Bier oder auch jeden Abend ein Bier, da sollte man dann schon mal gucken, und mal sagen, ich mache mal eine Woche alkoholfrei und guck mal, wie es mir damit geht.
Also Sie haben schon angesprochen, Aufklärung gibt es, gibt Präventionsangebote, Kampagnen, BZGA oder Bund Stadt Blau, der Plakatwettbewerb, der DAK gegen Alkohol, da bist du ja Schirmherrin, auch dieses Jahr wieder übergibst dann Preise und Urkunden. Das wird auch immer gut angenommen, aber ich frage mich manchmal, brauchen wir noch mehr?
Ja, also ich glaube, bei Prävention kann man gar nicht sagen, so und so viel Prävention ist dann gut, sondern das ist schon diese Frage, die Frau Gremke eben angesprochen hat. Es ist eine Lebenskompetenz, die man mit dieser Prävention mitgibt und manch einer braucht wenig Unterstützung, um solche Kompetenzen zu entwickeln und manch einer, der eben auch vielleicht schon aus einer belasteten Familie kommt, braucht auch von außen noch mehr Unterstützung, um das als eine Suchtgefahr zu erkennen. Bei dieser Kampagne Bund statt Blau, da gefällt mir eben, das ist nichts Belehrendes, das ist etwas, was Jugendliche für Jugendliche künstlerisch aufarbeiten. Dieses Nein-Sagen höre ich aber jedes Jahr wieder, wenn die Kunstwerke vorgestellt werden, dass das gerade unter Jugendlichen Mut kostet, zu sagen, ich mache da eben nicht mit, ich will das nicht. Und da müssen wir die jungen Leute abholen und sie wirklich unterstützen und das auf eine Art und Weise machen, so wie Frau Gremke eben schon gesagt hat, da wo die jungen Leute sich bewegen und eben nicht auf eine belehrende Art und Weise, damit kommen wir nicht weiter, sondern es muss letztlich im Kopf Klick machen, dass man für sich selbst entscheidet, nutze ich das eigentlich noch als Genussmittel oder ist das schon drüber?
Steffi, du warst letztes Jahr bei der Lacoste, die Praxiswoche, deine Praxiswoche, hast dir diese Angebote, sie haben ja auch sehr, also digitale Angebote, die
genau, Apps, so App-gestützte Prävention, ja.
Da haben wir ja beide dieses Quiz durchgespielt, ob wir uns auskennen in Sachen Drogen, zum Glück ja. Weiß ich noch. Ne? Wir haben das, glaube ich, erfolgreich absolviert, dieses Quiz.
Naja, Sie waren beide sehr ehrgeizig.
Ja, ne? wir waren ehrgeizig und wollten gewinnen, aber letztlich zeigt das, dass Prävention nicht funktioniert, wenn vorne ein Lehrer oder ein Erziehungsberechtigter steht und einen belehrenden Vortrag hält, sondern dieses bei dem App-gestützten und man will dann auch etwas wissen und will die richtige Antwort geben, hat eben auch auf eine andere Art und Weise Prävention gezeigt, hat mich sehr beeindruckt. Habe ich auch schon an vielen Stellen positiv erwähnt, wie Prävention durch Lacoste eben auch jugendgerecht funktioniert.
Genau, das wird ja auch gut angenommen.
Wollte ich gerade fragen, also, war vor ungefähr einem Jahr und deswegen die Frage.
Ja, also der Kollege ist eigentlich bis März 2025 schon ausgebucht, wenn man so will. Das läuft schon ganz gut. Aber auch das ist so, neben allem anderen geht es ja auch auf so eine leichte Art, Wissen zu vermitteln. Ne? Und das ist ja auch was anderes, wenn jeder etwas zu sich nimmt, obwohl er weiß, was passieren kann, oder er nimmt es zu sich, weil er eigentlich gar nicht weiß, was steckt da drin oder was passiert. Und deswegen geht es neben Lebenskompetenz also auch Wissen. Und da ist natürlich, wenn da vorne einer steht, hat Frau Drese recht und einfach nur so belehrend was runterrastet, das geht ein Ohr rein oder raus. Aber wenn ich so unbewusst mache, ich was Spielerisches oder was mir Spaß macht und nehme dabei Wissen mit, da müssen wir noch mehr hinkommen, so die Angebote auch zu stricken, glaube ich.
Bevor wir gleich zum Thema Cannabis kommen, Steffi, du und Burkhard Blinert, ihr habt hier in Schwerin noch die Regionalstelle des Projekts Kips Farm besucht.
Ja.
Ganz kurz, wer es nicht kennt, steht für Kinder und Jugendliche aus psychisch oder suchtbelasteten Familien. Gibt es Schätzungen zufolge 73.000 Kinder und Jugendliche hier in MV, die betroffen sind oder in psychisch oder suchtbelasteten Familien aufwachsen. Mhm. Und was machen die genau, was macht Kips Farm genau, wie sieht die Unterstützung aus?
Also das ist schon ein sehr beeindruckender Termin gewesen, das will ich ausdrücklich nochmal sagen. Da waren zwei Familien, die ihre Familiengeschichte mit dem Thema Sucht besprochen haben und letztlich zu dem Ergebnis gekommen sind, die Grundlage für ihre Suchterkrankung lag in der Kindheit und Jugend und damit, dass die Eltern nicht adäquat auf die Anfänge einer Suchterkrankung reagiert haben. Und Kips Farm sieht sich als Beratungsstelle für genau solche Erziehungsfragen. Wenn ich merke, mein Kind hat einen Konsum mit Drogen, mit Alkohol, wie gehe ich damit als Elternteil um? Wie reagiere ich darauf? Also sie begleiten nicht nur betroffene Familien, sondern wollen eben auch beraten, dass die nächste Generation gar nicht mehr in diese Situation kommt. Und das waren zwei Mütter dort im Gespräch, die gesagt haben, wenn meine Eltern damals schon gewusst hätten, was ich durch die Beratung von Kipsfam jetzt weiß, glaube ich, wäre mein Lebensweg anders verlaufen. Und das bringt es eigentlich gut auf den Punkt, was Kipsfam macht. Mhm. Neben Vernetzung von anderen Beratungsmöglichkeiten sind sie eben die Ansprechstelle für genau solche familiären und Erziehungsfragen.
Okay. Und wenn wir vielleicht ergänzen, also wenn wir sehen alleine, also wenn 10.000 Menschen in die Suchtberatung gehen, das ist ja nur das i-Tüpfelchen, die haben für sich ein Problem erkannt. Und da ist ja immer freiwillige Angabe, habe ich Kinder, minderjährige Kinder, und da haben wir schon 3.500 Kinder, die als freiwillige Angabe minderjährig sind und davon über 2.000, die mit einem suchtkranken Elternteil zusammenleben. Und wenn wir wissen, wie viele wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, die eine Suchtproblematik haben, und wenn wir dann wissen, psychische Problematik noch dazu, denke ich, ist die Zahl schon wirklich sehr real, die Gesamtzahl.
Okay. Wir bleiben beim Thema Sucht, wechseln aber die Droge. Und zwar sind wir jetzt angekommen beim Thema Cannabis. Seit dem 1. April ist das Cannabis-Gesetz, kurz KMG, in Kraft, also die Teillegalisierung. Ja, Frau Griemke, was hat sich für die Lakost verändert oder was erwarten Sie?
Da verändert hat, dass bei uns das Telefon viel klingelt und viele Nachfragen kommen und Anbauvereinigungen ihre Jugendschützer geschult werden wollen. Also Cannabis ist ja schon länger ein Thema. Ist ja nicht so, dass Cannabis kein Thema war oder hier nicht Cannabis geraucht wurde, bevor es das Gesetz gab. Und wir waren ja auch dafür, dass das entkriminalisiert wird, weil das einfach nicht gerechtfertigt war, wenn ich mit 2-3 Gramm Cannabis erwischt wurde, der ganze rechtliche Prozess, der dann abgelaufen ist, und dadurch war ich vorbestraft und so weiter. Mhm. Das Gesetz selber finde ich sehr kompakt und kompliziert, musste das auch mehrfach mir immer noch mal genau angucken und lerne immer noch was dazu, was in dem Gesetz steht. Ich hoffe aber, dass es wirklich gut evaluiert wird, dass man wirklich guckt danach, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Ich hätte mir den Kinder- und Jugendschutz lieber so strenger drin gelassen, wie es so in den ersten Entwürfen war. Das finde ich jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil der Polizist schwer erkennen kann, ob der Minderjährige einen problematischen Konsum hat. Wir werden aber so eine Früh- und Interventionsmaßnahmen entwickeln und vorhalten für minderjährige Kinder und Jugendliche und werden dazu auch mit den Jugendämtern Kontakt aufnehmen, um die Angebote vorzubereiten und zu gucken, und werden einfach schauen, wie wir minderjährige Jugendliche trotzdem erreichen können mit so einem Frühinterventionsmaßnahmen, weil die ja wirklich da auch hilfreich sind. Das andere ist wirklich lesen in der Glaskugel. Werden wir mehr Klienten haben oder nicht? Ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich vermute ja, weil ich denke, so es ist doch immer noch eine Hemmschwelle, was verboten ist. Jetzt kann ich es so offiziell machen. Und wer dann wirklich die 50 Gramm der Anbauvereinigung in Anspruch nimmt, so um die 150 Joints im Monat, der ist aus unserer Sicht schon abhängig, das ist nicht mehr gesund. Und wir müssen jetzt halt einfach, was neu für uns ist, auch nochmal besonders die Elternverantwortung stärken in dem Bereich. Ne? Also wenn ich zu Hause meine Pflanzen anpflanze, Eltern da wirklich zu sensibilisieren, das wirklich abzusichern, dass eben nicht die Minderjährigen in Kontakt kommen, und warum es ein Unterschied ist, ob ich als 40-Jähriger sage, ich rauche mal 3 Joints im Monat, da wird nichts passieren, aber wenn der Jugendliche oder das Kind das macht, dass das einen Unterschied macht. Und da müssen wir, ähnlich wie wir Alkohol in die Köpfe kriegen, müssen wir bei Cannabis jetzt halt einfach auch, das ist natürlich dann jetzt auch unser Schwerpunkt erstmal gerade so fürs nächste oder die nächsten beiden Jahre, Cannabis nochmal die neuen Infos zu bringen, Eltern sensibilisieren, aber auch die 18- bis 21-Jährigen sagen, ja klar, ihr dürft kiffen, aber auch euer Gehirn ist noch nicht fertig, ihr müsst da auch aufpassen. Das ist eigentlich so das Neue in dem Bereich. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal sehen, wie das läuft, und müssen dann wirklich, hoffe ich, mit der Evaluation einfach gucken, welche Entwicklung hat es gegeben. Haben sich die Ängste bestätigt, dass wir mehr Klienten haben in den Kliniken oder auch nicht? Ich denke, das kann man jetzt wirklich schwer einschätzen, ne? Weil wir wissen ja nicht, wie viele haben denn vorher wirklich heimlich sowieso schon konsumiert, die wir nicht mitbekommen haben. Ja. Ne? Also da müssen wir in einem Jahr nochmal sprechen und gucken, wie waren die Entwicklungen.
Ich frage Steffi nochmal kurz zum Thema Jugendschutz auch. Mhm. Wenn man sich, ich habe mir mal die Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit angeguckt, wie die Minderjährigen geschützt werden sollen vor dem Konsum von Cannabis. Ist ein ausführlicher Maßnahmekatalog, also stehen wirklich viele Sachen drin. Weitergabe in Anbauvereinigungen nur an Erwachsene und so weiter. Nicht in Nähe von Schulen und Kindergärten und so weiter kiffen. Ist das, oder wie dicht ist das für dich an der Lebensrealität?
Naja, es ist letztlich erstmal formal und auch da haben wir wieder die Frage, inwieweit kriegen wir das gesamtgesellschaftlich transportiert und in die Köpfe rein, dass natürlich mit einer solchen Legalisierung für Kinder und Jugendliche ein noch größeres Schutzbedürfnis einhergeht, wenn das eben zum Stadtbild dazugehört, dann nicht in der Nähe von Kindereinrichtungen, das ist ganz klar, bis hin zu dem Punkt, den Frau Gremke eben angesprochen hat, wenn ich als Eltern zu Hause solche Pflanzen habe, dann muss ich gewährleisten, dass auch dort der Kinder- und Jugendschutz funktioniert. Und das kann ich alles aufschreiben. Ja, wenn genau. Es nicht gelebt wird, dann nutzt mir das ganze Aufgeschriebene nichts. Ja. Und von daher gehen wir jetzt erstmal mit dieser vermehrten Aufmerksam machen, mit dem Aufklären auf die Bevölkerung zu. Aber in einem Jahr werden wir sehen, wirkt das? Reicht das oder müssen wir da eben noch nachschärfen? Und so lange ist das eben erstmal nur das, was das Ministerium sich in Ausführung des Gesetzes vorstellt. Den Praxistest, den werden wir in einem Jahr erst anfangen können einzuschätzen, ob das funktioniert hat.
Ich würde zu dem Gesetz vielleicht was Positives sagen.
Ja, gerne.
Weil es fällt mir ein, was natürlich das Gesetz gemacht hat, was aber gar nicht so in den Medien besprochen wird, also die Strafbarkeit hinten, die ist ziemlich hoch gesetzt worden. Ne? Also wenn ich im Beisein von Minderjährigen Cannabis konsumiere oder an Minderjähriges weiter, sind wirklich Freiheitsstrafen festgeschrieben. Also damit, glaube ich, wollte der Gesetzgeber dann doch schon so ein bisschen Druck ausüben, dass ich gerade im Beisein von Minderjährigen oder bei der Weitergabe und wenn ich noch welche zum Dealen Minderjährige animiere, das sind dann schon, da haben sie die Freiheitsstrafen, also oder ist fast eigentlich immer eine Freiheitsstrafe, da wurde angezogen. Das kann man ja auch mal als positiv sehen, noch in dem Bereich.
Also Stichwort Abschreckung.
Ja.
Der Blick auf die Uhr sagt mir, wir kommen zum gemütlichen Teil.
Für ja, wen?
Das wird sich zeigen. Also die nächsten Fragen orientieren sich trotzdem am Thema dieser Podcast-Folge. Es ist halt ein Quiz. Mhm. Und ich erkläre das kurz. Also die Spielregeln sind relativ simpel. Wahr oder falsch heißt das Quiz. Moment, wir haben ja extra was dafür gebastelt.
Wahr oder falsch?
Richtig, so, ich stelle erst Steffi dir drei Fragen,
ja,
die stimmen oder nicht stimmen.
Also wir treten nicht wirklich gegeneinander
nein,
ich habe meine Zeit zum Button. Antworten.
Jede hat drei Fragen, die sehr verschieden sind, aber thematisch doch irgendwie ähnlich.
Alles
aber
klar, ich bin bereit, leg los.
Wahr oder falsch, je früher man mit dem Alkoholkonsum beginnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Stimmt das?
Naja, ich denke schon, dass das wahr ist, denn je früher ich anfange, umso eher gewöhne ich auch den Körper daran und umso eher erreiche ich dann eine Schwelle möglicherweise in meinem Konsum, die nichts mehr mit Genuss zu tun hat.
Ja, das war zum Wahrmachen. Gilt ja auch für den Konsum von Cannabis, dann würde ich mal behaupten. Jetzt ist schwieriger, vielleicht, vielleicht auch nicht. Laut einer aktuellen Studie haben sich in der kanadischen Provinz Ontario, also die haben es ja schon länger, die Notaufnahmeeinlieferung von Kindern unter 10 Jahren mit Cannabisvergiftung seit der Legalisierung der Droge verdoppelt. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Also ich würde sagen, es stimmt nicht, in der Hoffnung, dass das Thema Prävention dort mindestens so hoch geschrieben wird wie das, was wir eben in unserem Podcast besprochen haben. Ist mehr geworden.
Es ist sogar verneinfacht.
Oh.
Es tut mir leid, aber ja, ich kannte die Studie.
Ich dachte,
kann man ja mal fragen, ist aber nicht das, uninteressant.
Genau, das sagt dann, also dass wir schon ganz genau gucken müssen, wie entwickelt sich das bei uns. Das wäre für mich ein eindeutiges Warnsignal. Mhm. Dass dort Prävention, Elternverantwortung, aber auch gesamtgesellschaftliche Verantwortung nicht funktioniert.
Genau, da hat man nämlich verglichen, Zeitraum vor der Legalisierung und jetzt danach. Also ist nicht uninteressant.
Mhm. Aber ist auch ein gutes Thema für die Prävention für Eltern, ne? Zu sagen, es geht doch darum, ihr habt noch kleinere und wenn die das in die Hand kriegen, dass die in der Notaufnahme landen. Ich glaube, das wollen die meisten Eltern nicht.
Nein, davon gehe ich mal aus, dass das alle Eltern nicht wollen.
Ja. Richtig. Nächste Frage, letzte Frage. Wenn man sich nach übermäßigem Alkoholkonsum übergibt, wird man schneller nüchtern. Kommt aber darauf an, ob man weiblich oder männlich ist. Stimmt das? Wird man schneller nüchtern dann, je nach Geschlecht?
Oh Gott. Ich denke ja, dass das eine Rolle spielt, ob man weiblich oder männlich ist. Weil auch bei der Frage, ja, wie schnell verarbeite ich Essen, das ich im Magen habe, ja auch eine Rolle spielt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Je nachdem, wie viel Muskeln ich mitbringe, wird es sicherlich auch bei giftigen Dingen eine Rolle spielen, ob ich Mann oder Frau bin, wenn es dann im Körper ist. Ist egal.
Ich habe das auch gedacht.
Ja.
Ist aber ein Irrglaube.
Okay. Der Alkohol, also mit nur einer richtigen kann ich gerade leben.
Ja, ich kann es kurz erklären.
Herr Baden,
der Alkohol wird ja schnell in den Blutkreislauf aufgenommen und wenn er erstmal drin ist, wird er ja komplett verteilt und man wird eben nicht schneller nüchtern. Das ist ganz egal, was du machst, kannst dich auf den Kopf stellen, kannst Kaffee trinken, tanzen, Sport machen, essen, der Abbau wird nicht beschleunigt. Das wusste ich als Jugendlicher auch nicht, aber erklärt jetzt vieles im Nachhinein.
Also ernsthaft, wenn man sich übergeben muss, dachte ich auch, ist das für den Körper besser.
Es ist man ja fühlt was sich, glaube ich, besser, man weil einem übel ist. Aber, ja.
Viele trinken aber, dann nochmal extra viel.
Na toll.
Oder denken, dann geht's wieder, weil sie sich ein bisschen besser fühlen, aber der Alkoholgehalt im Blut bleibt gleich.
Ja, okay. Genau.
Okay, gut.
So,
Frau Kirchner. Mal sehen, was er noch an klugen Fragen hat.
Die höchste Alkoholkonzentration im Körper ist direkt nach dem letzten Glas erreicht. Stimmt das?
Nein. Weil das letzte Glas ist ja eigentlich, was dann, wenn ich es noch gerade getrunken habe, beim Pusten auch höher ist, aber der Alkohol, das, was ich vorher getrunken habe, ist ja schon in meinem Blutkreislauf drin sozusagen und das ist ja eigentlich der richtige.
Ja, also hier steht erst Stunde oder anderthalb nach dem Konsum, setzt die Wirkung erst richtig rein. Also kommt verzögert und viele denken, oh, ich merke ja noch gar nichts und legen nochmal nach und dann knallt es.
Das ist, wenn man dann plötzlich aufsteht und denkt dann, so, was ist denn jetzt los? Im Sitzen ging es noch, ja.
Oh. Kiffen im Restaurant und in Cafés ist nicht erlaubt, wissen wir, also sagt der Gesetzgeber, aber die Inhaber von Raucherkneipen können das selber entscheiden, was sie zulassen. Stimmt das?
Also soweit wie ich das weiß, ist das so, wenn keine Kinder, also in Raucherkneipen dürfen ja auch keine Kinder rein und ich glaube, das ist noch gar nicht so ganz klar, das Nichtraucherschutzgesetz. Ich glaube, wir haben es ganz gut in unserem MV, weil es da geht so Rauchen in der Öffentlichkeit. Aber bei dieser Gesetzeslage würde ich fast sagen, dass in so einer reinen Raucherkneipe, wo es ja auch kein Essen gibt, keine Kinder sein dürfen, der Gastwirt entscheidet, ob da gekifft werden darf.
So ist es.
So, und jetzt steht schon mal 2-1. Sieht schlecht aus für mich.
Sie können ja, aber ich habe auch den Vorteil, dass ich mich mit diesem Gesetz jetzt so viel befassen muss. Sie haben ja noch 1000 andere Themen. Ich muss mich ja nur auf so eine Team beschäftigen. Das ist ein Vorteil.
Aber warten Sie mal die letzte Frage ab jetzt.
Ach Gott, also jetzt eine. Ja. Jetzt kommt was ganz anderes.
Nee. Im Gesundheits- und Sozialministerium, also hier im Hause, darf künftig in den speziell gekennzeichneten Raucherbereichen auch gekifft werden. Aber nur ein Joint pro Person und Tag. Stimmt das?
Das darf nicht sein. Das habe ich nämlich mit Freude gesehen, dass sowohl Frau Schwesig gleich einen Erlass gemacht hat und die Betriebsvereinbarung und das dazu geführt hat, dass wir uns Betriebe anrufen und dadurch, glaube ich, erstmal wach geworden sind, dass sie auch ein bisschen nachsteuern müssen. Ja, ich hatte Glück, Frau Drese, dass ich das eine Thema habe und da die Fragen hatte.
Ja, das stimmt. Natürlich, obwohl es noch gar keine offizielle Hausverfügung gibt, aber die ist in Arbeit. Also das wird natürlich auch bei uns dann nicht erlaubt sein, zu Recht. Aber kann man ja mal fragen. Ne?
Ja, ja. Aber das beschäftigt Betriebe auch. Ne? Klar, also das ist wirklich so, nur dadurch, dass sie medial natürlich bei Frau Schwesig immer alle schnell reagieren, habe ich es irgendwie in der Presse irgendwie gelesen, hatte das noch so im Kopf und habe gedacht, jo, da ist die Vorreiterin hier gleich.
Richtig. So, wir sind leider am Ende dieser Folge 17 übrigens.
Oh, ja.
Und wir könnten, glaube ich, noch das Ganze verdoppeln. Es gibt viel zu sagen zu dem Thema, haben wir gemerkt. Es geht ja auch weiter, die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Aber ich glaube, diese Folge ist es leider gleich.
Vielen lieben Dank, Frau Grimke.
Ja, ich bedanke mich auch, dass wir mal das so Thema aufbereiten konnten. Und ja, vielleicht wirklich vielleicht Ende nächsten Jahres oder so machen wir dann die Fortsetzung, wie es uns eingeht mit dem Cannabis-Gesetz.
Ja, danke fürs Kommen, fürs Mitmachen, für Ihre Zeit und Ihnen da draußen fürs Zuhören. Moment. Wer noch Fragen, Anregungen oder gar Kritik äußern möchte, wie immer an folgende Mailadresse podcast@sm.mv-regierung.de. Dahin bitte. Und jetzt sagen wir
vielen Dank fürs Zuhören.
Und ja, tschüss. Dankeschön.
Der Podcast der Ministerin.